Das wirklich Tolle war, wir sind dort zu diesem Sanctuary hin und sind die ersten Meter gegangen und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon unseren Tourguide für die nächsten Tage dabei und plötzlich hörte man ein Brüllen durch den Dschungel. Also habe ich noch nie gehört so. Und er hat sich dann nur umgedreht und hat zu uns gesagt, "And that, my friends, was a male Orang-Utan." Und einen männlichen Orang-Utan durch den Dschungel schreien zu hören, da wird dir wirklich, werden die Knie weich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute geht's mit Fabian nach Borneo. Eine spannende Insel, die drittgrößte Insel der Welt. Und was Fabian dort erlebt hat, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Sehr, sehr spannend. Und dazu noch ein kleiner Hinweis. Wir haben übrigens im Off the Path Daily, also unserem anderen Podcast, den wir montags bis freitags, also jeden Werktag veröffentlichen, in den letzten Tagen und Wochen mit dem Sarawak Tourism Board ganz viele Folgen zu dem Bundesstaat Sarawak veröffentlicht. Also wenn euch Borneo interessiert, dann findet ihr im Daily aktuell auch vier spannende Folgen zu diesem Bundesstaat. Diese Folge hat jetzt nichts mit dem Sarawak Tourism Board zu tun, die ist tatsächlich zufälligerweise entstanden über Fabians Reise, also ganz viel Spaß. Es ist sehr, sehr spannend. Wir haben auch einige Informationen auch noch in den Shownotes zusammengestellt. Schaut gerne dort mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch ja viel Spaß damit. Ich bin aktuell noch in Botswana unterwegs. Das ist alles voraufgenommen, jetzt noch aus Johannesburg. Aber ich bin aktuell mit unserer Gruppenreise noch beschäftigt im wundervollen Okavango-Delta, wenn ihr das gerade hört. Und wenn euch so eine Reise in der absoluten Wildnis interessiert, in der letzten Wildnis Afrikas, dann schaut doch mal gerne auf www.offthepath.com/Gruppenreisen vorbei, denn dort findet ihr alle Informationen zu unseren Reisen. Wir bieten dieses Jahr noch Reisen in Finnland an, im Sommer, im August übrigens, da sind noch Plätze frei, wenn ihr Bock auf Kanutour habt, Wandern und eine Mini-Fahrradtour und dabei auch noch Bärensafari und Co. machen wollt, dann geht's im August los, da sind noch Plätze frei. Faszinierendes Abenteuer, wirklich cool. 9 Tage sind wir da unterwegs in der Wildnis. Vor allem die Kanutour ist halt eben auch cool, weil wir eine mobile Sauna dabei haben werden. Nach einem langen Tag auf dem Wasser dann abends in der Sauna entspannen und dann wieder uns im Fluss abkühlen werden. Ach, das wird einfach genial. Also das ist auf jeden Fall eine Reise, die ansteht noch im August. Das ist die letzte für dieses Jahr übrigens, die letzte Gruppenreise. Last Chance quasi. Und dann ist im Januar wieder Finnland im Winter steht an. Nordlichter Husky-Safari, ne? Also 3 Tage Husky-Safari. Mega cooles Erlebnis. Schneemobil-Tour vom Flughafen aus, also vom Flieger auf Schneemobil und dann durch die Wildnis düsen zum Hotel. Was machen wir denn noch? Arctic River Floating. Nordlichter habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also auch eine tolle Tour. Und dann natürlich im Mai, dafür sind die Daten jetzt schon online gegangen, Namibia wieder. Ne? Also April, Mai machen wir das immer und da gibt es wieder 2 Reisen nächstes Jahr und dann geht es wieder durch das faszinierende Namibia, wo wir ja die letzten Wochen gewesen sind. Wirklich eine tolle Tour. Wir bieten also viel an, für jeden etwas. Vielleicht hast du ja auch Lust vorbeizukommen oder mitzukommen. Wenn du Fragen zu irgendeiner Reise hast, kannst du mir immer schreiben unter mail@offthepath.com und wenn ich dann wieder im Land des Internets bin und wieder erreichbar bin, dann beantworte ich dir auch deine Fragen und deine E-Mails. Das ist auf jeden Fall alles von mir. Von dieser Seite viel Spaß mit Fabian und seiner Reise durch das faszinierende Borneo. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
Servus Sebastian aus Salzburg.
Ja, liebe Grüße nach Salzburg aus Kapstadt. Ich bin hier gerade in meinem kleinen gemieteten Studio. Salzburg, du folgst dem Off the Path Podcast ja schon sehr lange und folgst uns ja auch schon sehr intensiv. Aber wusstest du, dass ich jahrelang in Freilassing gelebt habe?
Nachdem ich ja ein fleißiger Hörer eures Podcasts bin, weiß ich das natürlich, ja. Das
Deswegen.
ist mir schon öfters zu Ohren gekommen, wie ich euch gelauscht habe, ja.
Kenne ich die Gegend sehr, sehr gut. Aber du hast gerade erzählt, bei euch hat es jetzt wieder geschneit. Der April, der macht, was er will. Hier ist perfektes Wetter. Aber ich sitze hier in einem fensterlosen Raum. Deswegen weiß ich gar nicht, was da draußen los ist. Aber wir sprechen über einen Ort, wo halt auch sehr gutes Wetter gewesen ist und eigentlich auch fast immer gutes Wetter ist, weil er sehr tropisch ist. Und zwar sprechen wir über eure Reise nach Borneo.
Genau, ja.
Was hat euch dahin verschlagen? Was war die Inspiration, die Motivation? Wie seid ihr auf diese Destination gekommen?
Ja, ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also meine Frau Susi und ich, wir sind seit über 13 Jahren ein Paar, seit mittlerweile 2 Jahren verheiratet und wir haben, wie wir zusammengekommen sind, eigentlich relativ schnell unsere gemeinsame Leidenschaft für das Reisen entdeckt. Wir waren damals in unserer ersten gemeinsamen Urlaub auf Rhodos in Griechenland und ja, wir hatten da so eine Pauschalreise gebucht. Wir beide kannten uns nur ein paar Monate und am dritten Tag am Strand haben wir uns beide angesehen und haben auf unserem österreichischen Dialekt gesagt: Da ist aber Fahrt. Also es war einfach sehr langweilig, einfach nur herumliegen. Wir haben darauf die Sachen gepackt, ein Auto gemietet und haben dann die Insel erkundet. Und so ist eigentlich dann unsere Beziehung immer weiter gewachsen. Wir sind viel um die Welt gereist und haben 2018 dann den Entschluss getroffen, eine Weltreise zu machen. Wir haben hier in Salzburg damals alles aufgegeben, die Jobs gekündigt, unsere Mietwohnung hergegeben, unser Auto verkauft und wir sind dann mit dem Rucksack für 13 Monate um die Welt gereist, was ein unglaubliches Erlebnis war, unglaubliche Erfahrungen gesammelt. Und bei dieser Reise waren wir natürlich auch in Südostasien und hatten den Plan, wie wir durch Malaysia gereist sind, auch auf Borneo zu reisen, weil unser größtes Ziel war, die letzten wildlebenden Orang-Utans zu sehen. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, die letzten wildlebenden Orang-Utans, die gibt es auf Borneo und auf Sumatra in Indonesien. Und unser Plan war dann, nach Borneo zu fliegen, da wir schon in Kuala Lumpur waren, haben uns dann über eine dieser Plattformen online ein Ticket gebucht, obwohl wir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon sehr affin waren und viel Erfahrung hatten, was das Ticketbuchen etc. betrifft. Und haben dann ein Ticket gebucht von Kuala Lumpur auf Borneo und waren in Kuala Lumpur am Flughafen und es hat einfach nichts funktioniert damals, 2018. Der Flug war nicht, wir hatten den Flug zwar gebucht, aber irgendwie konnten sie die Buchung nicht finden. Wir hatten witzigerweise auch kein Gepäck und. Also es hat einfach nichts funktioniert und wir hätten für einen immensen Preis dann den Flug buchen müssen am Flughafen, wo wir uns dann dagegen entschieden haben und von dort einfach weiter durch Malaysia gereist sind. Und das war eigentlich unser erster, ja, wie soll ich sagen, unser erster Berührungspunkt mit Borneo, den es aber dann im Endeffekt nie gegeben hat. Und dieses Jahr, zu Beginn des Jahres, waren wir einfach, wir wollten weg. In Österreich war es kalt, es hat geschneit. Susi hasst Winter. Ich mag ihn doch recht gern, weil ich doch sehr wintersportbegeistert bin. Allerdings, wenn man arbeitet und jeden Tag raus in die Kälte muss und nicht auf die Ski kann, ist es dann auch nicht so angenehm. Und wir haben uns entschieden, wegzufliegen, wie eigentlich jedes Jahr im Frühjahr. Hatten allerdings keine Ahnung, wo es hingehen soll. Also es ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber umso mehr man reist, umso kleiner wird die Welt. Und viele Destinationen hat man schon gesehen und ist dann irgendwie so, ja, wo soll es als nächstes hingehen?
Ja. Ich hab das Anlass. Desto mehr man reist, desto mehr will man sehen. Und also für mich wird die Welt eigentlich nur noch viel größer, weil ich halt immer noch mehr Dinge, weil du hast ja nie Zeit, alles zu sehen. Dann möchte man immer zurück hier in Kapstadt. Bin ich schon zum 10. Mal? Ich weiß es nicht.
Ja, also sie wird kleiner in dem Sinn, weil man halt vieles, sage ich mal, von seiner Bucketlist dann abhaken kann.
Ja, klar, das verstehe ich, ja.
Und ja, irgendwie, wir kamen dann drauf, wollten wir dann nicht mal nach Borneo 2018 während unserer Weltreise. Und Und dann haben wir Flüge geschaut und gesehen, dass es dann einen guten Flug hingibt. Sprich, man muss ja das dann schon ein bisschen individuell buchen. Aber zumindest nach Kuala Lumpur, was ja auch immer so ein Ausgangspunkt nach ganz Asien ist. Also wir haben gesagt, sollte das mit Borneo aus irgendeinem Grund wieder nicht klappen, haben wir von Kuala Lumpur immer die Möglichkeit aus, woanders hinzufliegen. Und es hat aber dann geklappt und wir sind Anfang März diesen Jahres dann von München weggeflogen über Doha nach Kuala Lumpur. Und von Kuala Lumpur ging es dann nochmal in die Stadt Kuching, die liegt so im Südwesten bisschen von Borneo. Lange Anreise, war doch knappe 30 Stunden, weil wir vor allem für den letzten Flug dann nochmal, glaube ich, 4 oder 5 Stunden am Flughafen in Kuala Lumpur warten mussten. Und ja, dann ging es für uns nach doch etwas längerer Wartezeit endlich auf Borneo.
Für wie lange wart ihr jetzt dort? Also ist ja auch wirklich sehr, sehr aktuell, ne? Also erst letzten Monat, vor ein paar Wochen zurückgekommen.
Genau, wir sind erst vor ein paar Wochen zurückgekommen. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir 3 Wochen, also komplette 3 Wochen über Borneo reisen und haben uns das auch ein bisschen offen gelassen. Allerdings waren wir dann doch so schnell unterwegs, dass wir bei unserer letzten Destination, über die wir dann noch sprechen werden, auf der Insel selbst, früher dort waren, als wir eigentlich wollten. Und das Ganze war dann sozusagen nach 2 Wochen haben wir unsere Bucketlist auf Borneo abgeklappert gehabt. Wir haben die Abenteuer erlebt, die wir vorhatten oder auch nicht vorhatten. Und sind dann von Borneo noch für eine Woche zurück nach Malaysia geflogen, also aufs Festland und von dort dann noch auf die Insel Langkawi, einfach um noch ein paar Tage in der Sonne zu genießen.
Ja, Borneo ist ja die Insel, eine der größten Inseln der Welt mit 3 verschiedenen Ländern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin der Meinung, dass da, ich glaube, Malaysia, Indonesien und Brunei liegen auf Borneo. Habt ihr alle 3 Länder besucht oder habt ihr euch auf den malaiischen Teil konzentriert?
Genau, Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt. Was viele nicht wissen, es war auch zu Beginn der Reise, wie uns Familie und Freunde gefragt haben, wo wir hinfliegen. Wir haben gesagt, nach Borneo. Für viele ist es so gar kein Begriff gewesen und konnten es auch geografisch jetzt nicht einordnen, wo es genau liegt.
Wie du weißt schon du zufällig, welche die zweitgrößte Insel ist? Also die größte ist ja Australien und was ist denn das zweitgrößte?
Genau, Grönland.
Oder was ist das? Ah, Grönland, okay.
Ja. Okay, ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, Borneo besteht aus Malaysia, Indonesien und dem kleinen Staat Brunei. Wir haben diesmal nur Malaysia bereist. Was da noch mit reingespielt hat, war, dass kurze Zeit nach unserer Ankunft der Ramadan begonnen hat. Und wem es bekannt ist, Brunei ist ja ein sehr stark muslimisches Land, wo ja nicht alles so läuft, wie es vielleicht bei uns abläuft und wir uns dann gedacht haben, okay, bevor wir uns da dann in zu strikte Regeln bewegen während des Ramadans, lassen wir Brunei aus. Es wäre definitiv auf der Liste gewesen, weil wir es sehen wollten, einfach interessenshalber, weil es so ein kleiner Staat auf dieser Insel ist und wir so nah dran waren, aber uns dann aufgrund des Ramadans dagegen entschieden haben. Und nur den malaysischen Teil bereist haben. Der indonesische Teil nimmt den größten Part der Insel ein. Allerdings ist der doch etwas schwieriger zu bereisen aufgrund der Infrastruktur. Und da hätten wir eindeutig mehr Zeit gebraucht, um das auch noch mit reinzubauen.
Ich glaube, ich war ja letztens auf der ITB, da war Malaysia und der Staat Sarawak sehr, sehr stark vertreten und das ist auch, glaube ich, der größte Staat auf der malaiischen Seite, wo die meisten Attraktionen halt unterwegs vorhanden sind. Was war euch wichtig, als ihr diese Reise geplant habt? Was wolltet ihr sehen?
Also für uns war es mal wichtig, die Wildtiere zu sehen, die auf Borneo leben. Wir beide sind unglaubliche Fans von Wildtieren. Wir beide lieben Tiere. Ich liebe Wildtierfotografie. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, mein Hobby. Fotografie im Allgemeinen, aber für mich ist es wirklich das Speziellste, Tiere zu fotografieren, weil ich der Meinung bin, es gibt viele Motive von Bergen etc., die im Endeffekt immer gleich bleiben, aber ich bin der Meinung, Tierfotografie ist immer einzigartig, weil du Tiere nie und nimmer in der gleichen Position, in der gleichen Umgebung so fotografieren kannst wie in diesem einen Moment. Und Borneo besticht doch ziemlich durch die verschiedensten Tiere, die es dort gibt und die auch dort einzigartig sind. Und das war für uns vor allem ein wichtiger Punkt, nochmals die Orang-Utans zu sehen. Wir hatten auf unserer Weltreise das Glück, nach Sumatra zu reisen und dort die Orang-Utans zu sehen, was uns damals schwer bewegt hat. Und wirklich, wir beide waren damals unglaublich begeistert von diesem Erlebnis. Wir sind da auch für 3 Tage durch den Dschungel gewandert und sind auf Orang-Utans getroffen. Es war wirklich eine harte Reise. Wir haben da auf Sumatra auch so eine Tour gemacht und waren nur zu viert unterwegs, haben wirklich nur am Boden geschlafen neben dem Fluss und haben damals die Orang-Utans gesehen und haben gesagt, okay, wenn wir schon die Möglichkeit haben, noch freiwillig lebende Orang-Utans zu sehen im Jahr 2024, dann probieren wir das auf Borneo auch noch. Noch dazu wollten wir immer die Nasenaffen sehen, diese Proboscis Monkeys, die ja auch nur auf Borneo leben. Sprich, es war vorhin mal unser Ziel, wieder in den Dschungel zu gehen. Wir beide sind unglaublich begeistert vom Dschungel. Es ist einfach für uns so ein ja, menschenunfreundliches Terrain, sage ich mal. Ja. Und das macht es einfach so spannend, da durchzuwandern und sich auch seinen körperlichen Zuständen dort zu stellen. Vor allem, wir beide sind wanderbegeistert, wir beide sind sehr sportlich und da war es einfach auch dann wichtig, coole Wanderungen zu machen und da bietet Borneo doch einiges. Das war so ein bisschen die ausschlaggebenden Gründe, warum wir hin sind. Und ich bewege mich ja auch viel auf Blogs und lese viel und über Borneo findet man relativ wenig. Aber ich habe dann, wir werden auch noch darüber sprechen, einen kleinen Geheimtipp gefunden, dass anscheinend das Tip of Borneo, sprich der nördlichste Punkt, dass es dort noch malerische Strände geben soll, die unberührt sind. Und das haben wir uns dann so ein bisschen als unser Abenteuer gesetzt, dass wir das auf völlig eigene Faust erkunden und schauen, ob wir wirklich dort noch so malerische Strände finden. Und ich kann es vorab sagen, wir waren erfolgreich.
Okay, sehr cool. Das ist, ich erinnere mich nur so ganz grob, weil ich bin selber noch nicht dort gewesen. Ich muss halt immer mit Google Maps so ein bisschen nachhelfen. Aber der Name Kota Kinabalu sagt mir auf jeden Fall was und das ist dann wahrscheinlich noch nördlicher davon, ne?
Genau, also wie du schon gesagt hast, es gibt Sarawak, das ist der Bundesstaat, sag ich jetzt mal, im Südwesten der Insel.
Wo Kuching auch dazu gehört.
Genau, wo Kuching dazu gehört und der Bako-Nationalpark, der dort auch das bekannteste Highlight ist, würde ich mal sagen. Und dann gibt es den Bundesstaat Sabah, der im Norden liegt, wo Kota Kinabalu die Hauptstadt ist. Und in dem Bundesstaat spielt sich, glaube ich, so das meiste ab an den Attraktionen. Und okay, da haben wir auch am meisten Zeit verbracht.
Okay, in Sabah.
Genau.
Ja, und was habt ihr da so alles so gesehen?
Also in Sabah war unsere Route, dass wir von Kota Kinabalu, also der Stadt aus, mal in den Norden fahren. Wir haben uns einen Mietwagen genommen und sind dann mit diesem Mietwagen circa 4 Stunden ans Tip of Borneo gefahren in den Norden, haben dort ich habe da online so eine Seite gefunden, die so Strandhütten dort anbieten und ich habe den dann mal angeschrieben, also über seine E-Mail-Adresse und der hat mir dann relativ schnell zurückgeschrieben, das muss ich sagen, egal was ich angefragt habe auf Borneo, ob es irgendwelche Tour-Operators waren oder ob es Hotels waren, man hat sofort innerhalb von 24 Stunden immer eine Rückmeldung erhalten. Die Kommunikation auch vor Ort mit Hotels etc. war mega easy. Also das hat uns beide sehr verwundert und wie gesagt, wir sind dann von Kota Kinabalu aus darauf gefahren mit dem Mietwagen und wurden dann Also man fährt dann wirklich am Ende nur noch auf Straßen zwischen Palmenhainen. Es kommt einem niemand mehr entgegen. Und wir kamen dann an diese Adresse, die sie uns genannt haben. Und da waren dann zwei Angestellte, die uns dann durch den Wald bis wirklich direkt an den Strand geführt haben, wo bei so einem Vorsprung auf einer Klippe eine Hütte stand. Und ja, das war dann unsere Hütte für 5 Tage. Also die haben uns dort wirklich, es hat alles super funktioniert. Die Hütte war wirklich toll ausgestattet. Da kam einmal am Morgen jemand und hat uns Frühstück gebracht und hat, während wir unterwegs waren, die Hütte halt kurz gereinigt. Und ja, wir haben dort die Gegend dann erkundet. Die Hütte lag, wie gesagt, direkt an einem Strand, an einem weißen Sandstrand. Unfassbar schön. Das Meer unglaublich schön. Kein Müll, was uns auch gewundert hat. Und vor allem keine Menschen. Absolut niemand.
Das ist ein Traum.
Ja. Und wir, also auch der Sand, ich weiß ja, du warst in Australien auch viel unterwegs und du warst sicher auf diesem Whitehaven Beach, wo der Sand so fein ist und der so quietscht, wenn man auf dem geht. Und genau so war es dort auch. Also der Sand war extrem ähnlich wie in Australien am Whitehaven Beach.
Der geht überall, also mit Kamera ist es echt gefährlich dort, der macht alles kaputt, so fein ist der, aber auch was ganz Besonderes, also ich dachte tatsächlich, es wäre auf dem Whitehaven Beach einzigartig, ich wusste gar nicht, dass es diesen Sand auch noch woanders gibt, das ist cool zu wissen.
Ja.
Okay, und dann, wo ist das ungefähr? Sprichst du jetzt gerade, also ich bin ja gerade auf Google Maps, verfolge ich ja deine Reise so ein bisschen. Ist das dann so Kudat oder ist das auf der anderen Halbinsel?
Genau, also Kudat ist die Stadt, die da im Osten liegt. Ja. Und wenn du jetzt von Kudat auf die andere Seite sozusagen von diesem kleinen Zipfel fahren würdest, es gibt dort nicht wirklich einen Ort. Wenn du Tip of Borneo eingibst, das ist wirklich diese nördlichste Spitze. Und von dort dann die Strände runter, das ist das, wo auch diese Hütte von uns war.
Ja, cool. Ja.
Genau. Und
also schon auch sehr, sehr krass abgelegen. Ne? Wie war das, dort Auto zu fahren und Auto zu mieten? War das easy?
Also das war extrem einfach. Wir sind auch die letzten Jahre draufgekommen, dass Automieten eigentlich das Einfachste ist. Ich habe einige Jahre in der Autovermietung bei uns in Salzburg am Flughafen gearbeitet und kenne so ein bisschen die Tricks der Autovermieter, warum ich ja beim Automieten jetzt kein Problem habe und da auch nie irgendwelche Befürchtungen habe, dass ich da dann im Nachhinein irgendwelche Zahlungen auf mich zukommen. Und wir haben das die letzten Jahre immer öfters gemacht, dass wir auch, sage ich mal, in Ländern, wo es nicht so üblich ist, sich ein Auto zu mieten, wir uns ein Auto gemietet haben. Das haben wir auch auf Borneo sofort gemacht. Ging mega easy. Wir haben es am Flughafen abgeholt. Hat alles funktioniert wie überall sonst auch. Man fährt auf der linken Straßenseite und sitzt rechts, ähnlich wie bei euch in Südafrika gerade. Ähnlich eins zu eins gleich. Und ja, das war kein Problem. Der Verkehr ist witzigerweise überhaupt nicht wie sonst wo in Asien. Man kennt es ja aus Vietnam oder Indonesien, dass da wirklich nur gehupt wird und die Autos von links und rechts auf dich zukommen. Aber das ist dort gar nicht der Fall gewesen. Also auf Borneo wirklich, es hat sich da jeder an die Verkehrsregeln gehalten, an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Für mich in meinem Job bin ich im Vertrieb, im Außendienst tätig, sprich Autofahren ist mein Beruf. Und selbst für mich war es dann auf Borneo öfters so, dass ich dauernd überholt habe, weil mir einfach jeder zu langsam gefahren ist. Und zum Autofahren absolut kein Problem. Also das kann ich wirklich ganz easy empfehlen, dort sich ein Auto zu mieten und mit dem Auto rumzufahren.
Ja, ich liebe es ja auch, so Roadtrips zu machen und einfach neue Länder einfach mit dem Auto zu erkunden. Und da bist du auch ein bisschen so ungebundener und flexibler. Mittlerweile, nach einer Woche, steige ich auch auf der richtigen Seite ein. Am Anfang habe ich mich wirklich zweimal links reingesetzt und so, scheiße, das Lenkrad wurde geklaut. Ach nee, da ist es ja.
Ja, das ist bei uns wieder passiert, wie wir dann zurück waren in München am Flughafen und meine Frau direkt zur falschen Seite von unserem Auto gegangen ist. Aber nee, wie du sagst, diese Roadtrips, dieses Feeling, unterwegs zu sein und so unabhängig zu sein, sich nicht auf Busse oder irgendwelche Transfers verlassen zu müssen, das ist wirklich toll. Und vor allem da oben am Tip of Borneo war es einfach so genial, dass man die Strände selbst erkunden konnte. Und wirklich, wir sind da jeden Tag zu einem anderen Strand gefahren. Und da gab es zum Beispiel diesen Kelambu Beach. Und dieser Kelambu Beach, das sind eigentlich zwei Strände, die aufeinander zugehen und sozusagen eine Sandbank ein bisschen rausgeht. Und am Ende dieser Sandbank kommt dann eine kleine Insel. Und das Lustige dort ist, wenn man auf der einen Seite ins Wasser geht, hat das Wasser eine andere Temperatur als auf der anderen Seite. Also wenn du dir das gerade auf Google Maps ansiehst, das sind eben zwei so Buchten und am Ende draußen ist eine Insel und wir waren, wie gesagt, dort immer komplett alleine. Das sind weiße Sandstrände und es war kein Mensch dort. Ein paar Einheimische, die Kokosnüsse verkauft haben und froh waren, dass ihnen wer eine Kokosnuss abgekauft hat. Ansonsten waren wir dort, wie gesagt, komplett remote.
Ja. Und weißt du, warum dieser Temperaturunterschied entsteht? Ist das einfach nur unterschiedlich tief oder hat irgendwas?
Ich glaube, es hat mit der Tiefe ein bisschen zu tun. Was dort noch sehr speziell ist an diesen Stränden, an dem Küstenabschnitt, es liegt auch ein Korallenriff dort. Es war auch kein Problem, dort schnorcheln zu gehen. Also die Besitzer von dieser Strandhütte, die haben uns auch Schnorchelausrüstung zur Verfügung gestellt. Und auch ein kleines Kajak, mit dem wir dann rausgepaddelt sind und reinspringen konnten und dort schnorcheln konnten. Schönes Korallenriff, muss ich ehrlich sagen. Und ja, was noch dazu kommt, ist, jeder Strand dort ist ein bisschen anders. Es gibt sogar dort einen Strand, wo gesurft wird. Also man verbindet eigentlich jetzt mit Borneo nicht unbedingt Surfen. Es geht auch nicht zu jeder Jahreszeit. Bei uns war es jetzt leider nicht möglich. Aber dort gibt es auch einen Strand, wo wirklich gute Wellen kommen zu einer bestimmten Jahreszeit. Ich glaube, immer so zwischen November und Februar. Und wo sie auch eine eigene Surf-Community gebildet hat. Also das ist wirklich, wirklich noch ein bisschen ein Geheimtipp da oben.
Du hast vorhin in Verbindung mit Brunei hast du den Ramadan angesprochen und Malaysia ist ja auch so ein Hotpot, also nicht ein Hotpot, sondern so einfach ein kultureller Melting Pot, wo ja verschiedene ethnische Gruppen zusammenkommen. Wir haben viel chinesischen Einfluss, wir haben auch viel muslimischen Einfluss. Hat Ramadan eine Rolle gespielt beziehungsweise einen Einfluss auf eure Reise gehabt oder habt ihr das nicht gemerkt?
Also wir haben uns vorab natürlich erkundigt und wussten vorab, dass wir in den Ramadan reinkommen. Wir hatten die ersten paar Tage, war der Ramadan noch nicht und es war uns bewusst, dass wir in ein Land fliegen, wo noch immer die Mehrheit Muslime sind. In Malaysia, wie du eben erwähnt hast, gibt es verschiedenste ethnische Gruppen und der Islam ist nach wie vor, sage ich mal, die am stärksten vertretene Religion. Allerdings ist es auf Borneo ein bisschen unterschiedlich, da auf Borneo extrem viele Chinesen leben und der chinesische Einfluss sehr stark ist, aber auch noch viele indigene Völker dort sozusagen nach wie vor leben und der Islam jetzt dort sicher nicht ganz so vertreten ist wie noch am Festland in Malaysia. Allerdings haben wir es schon gemerkt. Also das muss ich schon sagen, wir haben zu Beginn in Kuching noch, über das haben wir noch gar nicht so gesprochen, Kuching eben im Südosten, da sind wir angekommen und sind in den Bako-Nationalpark gefahren, der wirklich wunderschön ist. Das ist ein bisschen eine abenteuerliche Reise hin, weil man da mit einem Boot übers offene Meer hinfahren muss. Und wir kamen dort etwas zu spät für das öffentliche Boot und mussten uns dann einen Fischer nehmen, der uns dann dort hingefahren hat. Und es war ein recht starker Wellengang. Und wir sind dann dort in den Nationalpark rein. Kann ich gleich noch mehr über den erzählen, aber auf was ich noch hinaus wollte ist, wie wir dann aus dem Park wieder zurück sind, es ist mega easy mit Uber bzw. Grab auf Borneo von A nach B zu kommen. Und die Menschen sind unglaublich nett, wirklich, also unglaublich nette Menschen. Und wir hatten so die tollen Gespräche mit Muslimen, die uns wirklich diesen Ramadan erklärt haben, die uns, bevor er überhaupt begonnen hat, erklärt haben, um was es geht, wie sie das feiern, wie sie fasten. Wir haben da wirklich jede Frage stellen können und haben davor schon ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie die nächsten Tage dann aussehen werden, sobald der Ramadan beginnt. Und was uns aber von Anfang an klar war, ist, dass muslimische Restaurants werden zu haben untertags, aber am Abend immer offen. Und am Abend gibt es überall Buffets etc. Also es war wirklich so, dass die muslimischen Restaurants zu hatten. Man hat auch nichts zu essen bekommen. Allerdings durch den Einfluss verschiedenster anderen Nationen konnte man überall indisch essen gehen, chinesisch essen gehen. Man hat in jedem Supermarkt was bekommen. Und wir haben uns dann schon respekthalber auf der Straße jetzt nicht da irgendwie ein Sandwich reingestopft, sondern haben das dann einfach im Hotelzimmer gegessen oder im Auto. Auch mit dem Trinken haben wir uns ein bisschen zurückgenommen und haben versucht, alles eher jetzt, sage ich mal, im Auto zu machen, anstatt da jetzt mitten auf der Straße einfach, um den Respekt doch zu wahren vor der dort herrschenden Kultur.
Lass uns gerne weitermachen in Kuching, weil du da gerade eh schon über den Baku-Nationalpark gesprochen hast. Was ist da das Highlight? Warum reist man dahin? Und du hast erzählt, man kommt da nur mit Boot hin. Also, wie muss man das organisieren?
Genau, also wir haben vorab uns erkundigt, wie man in den Baku-Nationalpark kommt. Das ist unter Anführungszeichen relativ einfach. Wir haben uns einfach ein Taxi genommen aus Kuching, beziehungsweise ein Grab, das uns zu dieser Jetty Station gefahren hat, wo diese Boote ablegen. Und von dort kann man dann entweder Daytrips in den Park machen, wo man morgens reinfährt und abends wieder raus. Allerdings war das für uns von Anfang an keine Option, weil wir auch nachts im Dschungel wandern wollten und haben uns dann entschieden, eine Nacht drinnen zu bleiben. Es gibt dort keine Hotels und keine offiziellen Unterkünfte. Es gibt allerdings so eine Ranger Station, die ein paar Hütten haben und dann wird das unterteilt man kann auch wie in einem Hostel in einem Mehrbettzimmer schlafen. Es gibt dann auch noch größere Zimmer, sollte man mit einer Familie unterwegs sein. Es gehört aber alles zu dieser Ranger Station dort. Und wir hatten dann so ein Doppelzimmer. Es war wirklich, also muss ich ehrlich sagen, nichts Besonderes. Es war zum Schlafen. Also wir haben immer unsere eigenen Hüttenschlafsäcke dabei und unsere eigenen Polster, weil in diese Decke und diesen Polster, da hätten wir nicht gemacht. Also da wären, glaube ich, die Bettwanzen sofort auf uns rüber gehüpft. Es war einfach nicht sauber, man muss da wirklich ein bisschen abgebrüht sein und keine Ansprüche haben, dass man dort übernachtet. Und ja, dann sind wir da mit dem Boot rein. Dann kommt man bei dieser Ranger Station an, muss sich mal anmelden, bekommt dann alle Informationen zum Baku Nationalpark. Der besteht aus mehreren Wanderwegen. Der Hauptgrund, denke ich mal, warum jeder hinfährt, sind die Proboscis Monkeys, also die Nasenaffen, die man auch eigentlich überall sehen sollte. Wie wir angekommen sind, man geht da so einen kleinen Weg durch den Dschungel und also es dauerte keine 2 Minuten, war die erste Schlange am Baum, also so eine kleine Coral Snake. Das war für mich gleich super, weil es war wirklich der zweite. Wir sind angekommen in Kuching und sind eigentlich am nächsten Tag schon in den Baku Nationalpark gefahren. Wir waren beide noch müde und noch nicht unbedingt auf das Klima vorbereitet und ich bin gleich im Dschungel stehen geblieben, habe versucht, so viele Fotos wie möglich zu machen und wir waren keine 10 Minuten zu Fuß unterwegs und dann am Check-in sozusagen bei der Ranger Station hatte ich schon, glaube ich, 10 Moskitostiche an mir, weil wir auch kein Repellent oben hatten. Aber man wird sofort dort, wenn man da in den Park reingeht, mit der Tierwelt auch konfrontiert. Also Schlangen, es gibt dort so eine eigene Schweinart, so ein bisschen wie Wildschweine, die dort überall rumlaufen. Natürlich die Makakenaffen, die sind überall, wo Menschen sind und auch ein bisschen was zu essen, zum Ergattern ist. Und ja, dann kommt man da zu der Ranger Station, bekommt dann alle Informationen über den Park. Es gibt verschiedenste Wanderwege. Das Spezielle am Baku Nationalpark ist, dass viele Wanderwege dann auch zu tollen Stränden führen. Dort ist eine schroffe Küste, erinnert ein bisschen an die Algarve in Portugal. Und man wandert da wirklich immer durch den Dschungel, teilweise dann auch so auf Höhenplattformen, wo man dann einen wunderschönen Ausblick hat auf die Küste, auf die Strände und kommt dann wieder runter an die Strände. Also es ist immer so ein durch den Dschungel an den Strand, wieder ein bisschen Hügel rauf und man ist eigentlich immer auf der Suche nach den Nasenaffen.
Ja, und habt ihr Glück gehabt? Habt ihr sie gesehen?
Wir hatten an einem Strand dann Glück, also wir haben dort eine kleine Pause gemacht und haben was gegessen. Wir waren auch dort wieder eigentlich überall alleine, also es waren nicht viele in dem Nationalpark. Und wir haben dann an einem Strand in einem schattigen Plätzchen was zu essen mitgehabt und haben uns da einen Snack sozusagen reingehauen. Und dann kamen dort irgendwie Einheimische her, die dort an so einer Holzhütte gearbeitet haben und haben uns gezeigt, da ist was im Baum, da ist was im Baum und wir sind dann hin. Und das war dann wirklich ein Nasenaffe, der war allerdings weiter weg. Ich habe zum Glück eine Telelinse dabei gehabt und konnte ihn dann fotografieren, aber so den Close-up mit den Affen, die wir uns am Anfang gewünscht hätten, hatten wir dort nicht. Wir haben auch wirklich nur einen Nasenaffen gesehen im Baku Nationalpark und hatten allerdings später auf der Reise noch viel mehr Glück dann. Was wir allerdings noch gemacht haben dort im Park, war die Nachtwanderung. Man kann dann mit einem Ranger dort eine Nachtwanderung machen, wo man auch nochmal durch den Dschungel geht. Und da haben wir dann wirklich also die Nachtschwärmer des Dschungels gesehen. Von Schlangen über Spinnen, über verschiedensten Insektenarten. Und das war wirklich toll. Also habe ich auch tolle Bilder geschossen. War dann doch erfolgreich.
Ja, nachts merkt man dann doch, wie krass der Dschungel eigentlich lebt. Ne? Tagsüber ist er doch vergleichsweise ruhig. Man sieht und hört recht wenig, aber nachts geht's richtig ab. Wie habt ihr das Ganze organisiert? Wo habt ihr diese Informationen gefunden, dass das möglich ist? Und wie habt ihr das gebucht?
Also es gibt so eine offizielle Nationalparkseite von den Nationalparks in Malaysia. Und über diese Seite haben wir eigentlich all die Informationen gefunden, auch wie man zum Park selbst kommt. Wir haben uns dann dort über ein Online-Formular angemeldet und mussten dann, ich glaube, die Nacht, die hat nicht mehr als 20 Euro für uns beide gekostet und haben das dann vorab überwiesen. Und es wirklich, also man ist dann oft schon ein bisschen skeptisch, wenn man so weit weg ist, noch in Europa sitzt und dann was bucht und hinkommt, aber es hat alles einwandfrei funktioniert. Wir kamen hin, unsere Reservierung ist vorgelegen, unser Zimmer war bereit und das hat alles geklappt. Also wir haben das wirklich online alles gefunden über diese Nationalpark-Websites von Malaysia, speziell auf Borneo. Ist wirklich, also die Digitalisierung dort ist super, vor allem was Nationalparks und Informationen über das Land betrifft. Und wir konnten das alles online vorab recherchieren, buchen und vor Ort hatten wir wirklich überhaupt kein Problem, diese Dinge dann auch wahrzunehmen.
Ja, okay, das ist gut. Ja, aber ich meine, Südostasien ist ja was Digitalisierung angeht, also so weit. Das läuft ja alles über das Smartphone und das ist schon echt entspannt. Also heutzutage ist ja auch hier zum Beispiel in Südafrika, ich hebe ja gar kein Geld mehr ab. Ich mache ja alles nur noch im Handy. Man zahlt ja überall nur noch im Handy in der letzten Ecke. Ist das ja wirklich einfach.
Ja.
Wie ging das für euch weiter von dort aus? Was habt ihr euch Kuching die Stadt angeschaut oder habt ihr lieber gesagt, so vielleicht was zum Schluss oder schnell raus aus der Stadt?
Kuching haben wir uns kurz angesehen, ist eine kleinere Stadt, liegt an dem Sarawak River. Rund um den Fluss gibt es dann so eine Promenade mit Restaurants. Es ist so ein bisschen eine verschlafene asiatische Stadt mit starkem chinesischen Einfluss, muss man ehrlich sagen. Ein paar Restaurants gibt es. Es gibt dann nur eine eigene Straße mit Bars und Hostels. Also so eine typische Backpacker-Street, aber jetzt nicht, wie man sie aus Thailand oder Vietnam vielleicht kennt. Einfach alles viel kleiner. Es war wirklich eher verschlafen, ruhig und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch dort. Sprich, es war sehr heiß, hat auch geregnet. Aber viel Zeit haben wir in Kuching selbst nicht verbracht. Es war für uns auf dieser Reise einfach wichtig, die Natur zu genießen und nicht Zeit in Städten zu verbringen.
Wir haben ja vorhin über Kota Kinabalu und Tip of Borneo gesprochen. Wo ging es dann für euch, das ist ja ganz im Norden, wo ging es dann für euch als nächstes hin?
Genau, unser Ziel war nach dem Tip of Borneo, nachdem wir dort wirklich tolle Tage verbracht haben, viel gesehen haben, viel im Meer schwimmen waren und ja die Zeit dort wirklich genossen haben, war es dann der nächste Punkt. Wir wollten dann den Gunung Kinabalu besteigen. Immerhin, ich weiß nicht, ob er der höchste Berg Südostasiens ist, aber einer der höchsten mit 4095 Metern. Und es war dann unser Ziel, den Berg zu besteigen. Wir sind dann mit dem Auto, das wir gemietet haben, weiter in die Stadt Kundasang gefahren, die dort sozusagen am Fuße des Berges liegt. Waren dann auch mit Sicherheit wieder, glaube ich, 3,5 Stunden Fahrt mit dem Auto. Und waren dann, wir haben uns vorab eine Unterkunft dort gebucht, sind dort angekommen. Und wollten uns dann eigentlich eine Tour buchen. Man kommt auf diesen Berg nur mit einer Tour. Man kann nicht alleine rauf. Vor allem bei der Höhe, es ist dann doch hochalpin. Sprich, ohne Tour, Guide sollte man dann nicht rauf. Und wir haben uns dann erkundet, wie kommen wir rauf? Mit welcher Tour können wir das machen? Und ich muss dann ehrlich sagen, es war so unfassbar teuer. Es hätte pro Kopf, glaube ich, fast 400 Euro gekostet, dass man auf den Berg raufkommt. Und das war uns ehrlich gesagt zu teuer. Vor allem, weil wir dann noch erfahren haben, dass man anscheinend nicht bis zum Gipfel geht, sondern nur bis ein Stückchen darunter, weil es ansonsten aufgrund der Menschenmasse zu gefährlich werden würde, den Gipfel zu besteigen. Wir haben uns dann dagegen entschieden. Und da muss man dazu sagen, der Kinabalu Mountain, das ist wirklich toll, da oben im Norden von Borneo. Man sieht diesen Berg wirklich von überall. Es ist relativ flach alles, also auch in Kota Kinabalu in der Stadt. Der Berg ist immer im Hintergrund. Selbst vom Tip of Borneo aus bin ich mit der Drohne raufgeflogen, weil ich die Strände fotografieren wollte. Selbst da siehst du im Hintergrund noch diesen Gunung Kinabalu. Also das ist wirklich so ein prägender Punkt in dieser Landschaft dort. Und der ist umgeben von Dschungel, wirklich so ein bisschen Nebelwälder, also es ist auch zum Wandern dort wirklich toll gewesen, weil man doch etwas höher liegt, es ist nicht ganz so heiß und wir sind dann einfach dort einen kompletten Tag durch diesen Gunung Kinabalu Nationalpark gewandert, der sozusagen rund um diesen Berg liegt und da gibt es einige Wanderwege, die wir uns dann einfach rausgepickt haben und wir haben das dann so gemacht, dass wir einfach wir sind nicht einmal rund um den Berg gewandert, aber einfach am Fuße des Berges sind wir entlang gewandert und haben aber dann gesagt, okay, wir wollen auf einen Gipfel wollen wir doch noch, das liegt vielleicht in unserem österreichischen Blut, aber wir sind dann auf den Maragang Hill, ist jetzt nicht so ein Gipfelerlebnis, wie man sich das vorstellt, man ist dann doch relativ schnell oben, wir sind da mitten in der Nacht weggegangen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Sind dann dort, da muss man auch wieder mit einem Tourguide gehen, obwohl ich jetzt sage, man hätte es auch ohne machen können, wussten wir vorab nicht und es war nett, weil wir einfach einen Local dabei hatten und der sich ein bisschen was dazu verdient hat, habe ich dann auch nett gefunden und der hat uns dann eben gezeigt, dort so einen Spot, wo man den Milky Way so gut sieht, also dieses aus dem Dschungel haben die da so eine kleine Plattform raufgebaut, wo man dann mitten in der Nacht und es war sternenklar, kaum Lichtverschmutzung dort, das war wirklich toll. Also wir haben so einen Sternenhimmel haben wir selten gesehen. Und wir haben wirklich schon einige solche Orte besucht, aber dort war es wirklich toll, muss ich ehrlich sagen. Und der Sonnenaufgang am Maragang Hill war dann auch super. Wir waren ja die einzigen Touristen dort, der Rest waren nur Schulklassen aus der Gegend. Und da waren wir natürlich, glaube ich, für die dann mehr das Highlight als der Sonnenaufgang selbst.
Ja, das ist man ja oft. Wie habt ihr da auf dieser Plattform dann geschlafen? Mit den Sternen oder habt ihr dann im Zelt?
Nee, also wir sind, glaube ich, um 3 Uhr morgens aufgestanden und sind dann raufgegangen und haben dann auf der Plattform einfach ein bisschen Zeit verbracht. Und es war dann schon dort so ein Zeltlager, also man kann dort zelten auch. Und wir haben dann an dem Lagerfeuer einfach ein bisschen gedöst, bis dann die Sonne aufgegangen ist.
Die Sonne aufgegangen ist, ja. Aber ich finde auch Sternenhimmel, ich kann ja stundenlang einfach nur in die Sterne schauen. Und auch, also wir waren jetzt gerade wieder am Wochenende draußen in der Natur und einfach so toll, wenn die Milchstraße über dir ist, die Magellanische Wolke und solche Sachen, das ist halt richtig, richtig cool.
Ja, das war ein cooles Erlebnis, ja.
Ja. Ihr seid dann weiter, ich glaube, das ist dann auch so euer Highlight, ne? So Sandakan und Sepilok, das ist, da habt ihr dann endlich die Menschenaffen gesehen, die Orangutans. Wo wart ihr da?
Genau, so also das. Der nächste Part der Reise war dann so das, auf was wir am meisten hingefiebert haben. Es ging dann für uns über Kota Kinabalu. Ich muss dazu sagen, unser ökologischer Fußabdruck auf dieser Reise war nicht unbedingt der Vorzeigefußabdruck, weil wir doch viele Inlandsflüge hatten, weil die Strecken dann doch sehr weit sind und die Straßen nicht immer gut ausgebaut sind und wir einfach dann das Angebot der günstigen Flüge auf Borneo genutzt haben.
AirAsia ist einfach so krass, so krass prominent dort und einfach wirklich so wie Ryanair früher mal war, ist AirAsia heute noch.
Ja, AirAsia war definitiv das Transportmittel für uns auf Borneo. Einfach weil die Flüge preislich so attraktiv waren und man sich jedes Mal so viel Zeit gewonnen hat, wenn man den Flug nimmt, anstatt ein öffentliches Transportmittel. Obwohl ich jetzt heute sagen muss, hätte man mehr Zeit auf Borneo, kann man alles mit dem Auto machen. Wirklich. Also man kann alles selbst mit dem Auto machen. Aber ja, für uns ging es dann weiter nach Sandakan. Sandakan liegt dann schon relativ im Norden von Borneo. Die Stadt selbst haben wir uns gar nicht angesehen. Wir sind von Sandakan dann direkt nach Sepilok. Das ist ein Ort dort, der eigentlich schon mitten im Dschungel liegt. Und von dort haben wir vorab noch in Österreich eine Tour gebucht. Wir haben dort sozusagen eine Flusssafari gebucht mit einer Agentur, die wir einfach gefunden haben. Die heißt, also es ist die Sukau Rainforest Lodge. Die bieten mehrere Touren auf Borneo an und wir haben die gefunden, weil wir so eine 3-Tage-2-Nächte-Tour über den Fluss machen wollten. Der Fluss dort ist der Kinabatangan River. Dieser fließt mitten durch den Dschungel dort und dort gibt es dann eine Lodge, in der wir auch übernachtet haben. Wir wurden in Sukau, also in Sepilok abgeholt. In Sepilok gibt es dann das Orang-Utan Sanctuary. Sprich Sepilok, also das muss man sich so vorstellen, das liegt eigentlich direkt am Dschungel. Und dort gibt es dann so ein Sanctuary, wo alle möglichen Affenarten sind. Die leben dort auch frei im Dschungel. Es gibt da einfach dann so Wege durch den Dschungel, wo man die Affen sieht. Und es gibt dort auch eine Plattform, wo ein- oder zweimal am Tag, ich glaube zweimal am Tag, die Ranger, die dort sind, Nahrung auf diese Plattform legen. Weil viele dieser Orang-Utans finden nichts mehr im Dschungel, da die Palmölabholzung auf Borneo wirklich unfassbar ist. Also das haben wir schon gesehen, wie wir mit dem Flugzeug drüber geflogen sind. Dort wird abgeholzt, was geht. Sprich der Lebensraum vieler Wildtiere und speziell der Orang-Utans wird einfach so dezimiert, dass die nichts mehr zu essen finden. Jetzt sind dort die Ranger hergegangen und haben so Plattformen kreiert, wo sie einfach ein- bis zweimal am Tag Nahrung hinlegen und sich Orang-Utans, wenn sie möchten, dort was zu essen holen können. Natürlich ist das Ganze verbunden mit einer touristischen Attraktion. Ich und Susi, wir stehen da beide auch ein bisschen gespalten zu sowas, muss ich ehrlich sagen, weil wir einfach gesehen haben, dass auf Sumatra die Orang-Utans wirklich noch freier leben und dort keine Plattformen etc. sind. Auf Borneo war es dann doch etwas anders. Da werden sie unter Anführungszeichen doch angefüttert. Allerdings hat der Mensch hier keinen Kontakt zu den Affen. Also es ist da wirklich ein großer Abstand und der wird auch eingehalten. Es wird auch bei jeder Fütterung sind mehrere Ranger vor Ort, die auch wirklich schauen, dass hier kein Flashlight der Kameras ist, dass es hier nicht zu laut ist, dass hier keiner irgendeine blöde Aktion startet. Also da wird wirklich drauf geachtet. Und da hatten wir dann wirklich die Möglichkeit, die Orang-Utans zu sehen. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 gesehen, die sich zu der Plattform bewegt haben. Und dann gibt es dort auch noch so einen eigenen, also sie nennen es, glaube ich, Kindergarten, wo die Jungtiere sind, alle frei, nichts eingesperrt. Und da kann man dann durch so eine Glasscheibe beobachten, wie sich die dort spielerisch beschäftigen. Ja. Es hat vielleicht doch ein bisschen einen Zoo-Faktor, wo ich, ja, Zoos, ich bin kein Fan davon und muss halt ehrlich sagen, ja, vor allem Dieser Kindergarten dort war mir dann doch ein bisschen zu viel. Da muss ich sagen, ja, stehen wir heute auch ein bisschen gespalten dazu. Aber man sieht, wie gesagt, die Orang-Utans dort sozusagen frei im Ton.
Ja, ja, ich, also es ist immer schwer, diese Sanctuaries, es sind ja viele, viele Orte, verstecken sich ja hinter diesem Begriff, die den Begriff vielleicht auch nicht immer verdienen. Ich glaube, wenn in Anführungsstrichen wildes Tier zugefüttert wird, dann ist es eigentlich schon gar nicht mehr so richtig wild, weil es ja schon fast in eine Abhängigkeit von dir gebracht wird, auch wenn es natürlich die freie Wahl hat, ob es die Banane vom Boden halt frisst oder vom Baum. Aber die Banane vom Boden ist einfacher als die vom Baum und entsprechend ist es halt immer ein bisschen schwer. Aber ich habe von dem Ort schon gehört, was du vorhin gesagt hast, diese Palmölindustrie, die ist auch krass, weil wenn man sich diesen Sepilok Rainforest da anschaut, dann siehst du ja, wie kerzengerade dieser Dschungel da angelegt ist. Und wenn du dann halt in die Satellitenfunktion von Google schaust, dann siehst du halt einfach so, dass Palmölplantage an Regenwald einfach angrenzt. Das ist einfach total irre. Da ist so ein kleiner Grünstreifen dazwischen, um die Grenze ganz klar zu markieren. Und das ist krass, wie das halt immer mehr eingenommen wird. Und das ist ja, ich kenne das nicht aus Borneo, ich kenne das aber so aus Costa Rica, im Corcovado-Nationalpark, wo halt diese ganzen Palmöl- und Bananenplantagen halt am Nationalpark halt dran sind und wie sie da sich langsam reinfräsen und den Lebensraum immer geringer machen.
Ja, es ist sehr ähnlich.
Aber,
Corcovado-Nationalpark waren wir zum Glück auch schon und haben das gesehen. Und ich muss sagen, da kannst du wirklich die Verbindung herstellen zu dem Dschungel auf Borneo. Es ist sehr ähnlich. Es wird der Lebensraum einfach immer mehr eingeschränkt. Und ja, im nächsten Step, das wolltest du noch was sagen?
Das weiß ich jetzt gerade. Achso, doch, wie war das denn mal so ein Orang-Utan zu sehen? Also ich meine, das ist doch, ich habe letztens ein Video noch dazu gesehen, also das sind einfach majestätische Tiere. Also das sind einfach Riesen mit ihren unglaublich großen Köpfen und ihren unglaublich langen Armen. Es muss doch einfach gigantisch sein, wenn so ein Menschenaffe vor dir sitzt, steht, läuft, schläft.
Es ist wirklich ein Erlebnis, diese Tiere mal live zu sehen. Und das wirklich Tolle war, wir sind dort zu diesem Sanctuary hin und sind die ersten Meter gegangen und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon unseren Tourguide für die nächsten Tage dabei. Und wir sind da gegangen und plötzlich hörte man ein Brüllen durch den Dschungel. Also habe ich noch nie gehört so. Und er hat sich dann nur umgedreht und hat zu uns gesagt, "And that, my friends, was a male Orang-Utan." Und einen männlichen Orang-Utan durch den Dschungel schreien zu hören, da wird dir wirklich, werden die Knie weich. Also, das ist ein Geräusch, das habe ich so noch nie gehört. Und die männlichen Orang-Utans, die haben ja diese, da ist ja das Gesicht so nach vorne geklappt ein bisschen. Also, die schauen ja wirklich unfassbar majestätisch aus, auch vor allem, wenn sie sich dann auf zwei Beine stellen. Den männlichen haben wir leider nicht gesehen, aber zum Glück haben wir eine Mutter gesehen mit einem Baby. Und das ist einfach Wahnsinn, weil die Orang-Utans, jede Bewegung, die sie machen, das ist so unwirklich, scheint das Ganze irgendwie, aber dann doch wieder so menschlich. Und ich habe ein Foto gemacht, wo dieser Baby-Orang-Utan, der ununterbrochen an der Mutter hängt, also der hat mindestens immer eine Zehe an der Mutter. Also das Kleintier ist immer am Muttertier. Und ich habe da so ein tolles Foto gemacht, wo die sich küssen. Also Wahnsinn, wie die miteinander harmonieren und welche Liebe da auch irgendwie rübergekommen ist zwischen der Mutter und dem Kleintier. Das hat mich schwer berührt, muss ich ehrlich sagen. Und Orang-Utan selbst, wenn du ihnen in die Augen siehst und alles, es ist schon so menschlich, kommt mir einfach vor. Dass man das dann irgendwie nicht mehr ganz abstreiten kann, dass die Evolution da dann uns Menschen irgendwann draus gebildet hat. Ne?
Ja, absolut. Also ich finde, wenn man halt allgemein auch so Gorillas oder so sich anschaut, da vielleicht sogar noch mehr, finde ich, dass man die Ähnlichkeit noch krasser sieht. Aber das ist echt gigantisch. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir Menschen vor allem, also neben dem, dass wir allen Tieren was antun, warum wir den Tieren noch so viel antun und denen so viel Lebensraum abzweigen, weil wir wissen ja selber, was es mit uns tut, wenn man uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist schon echt krass. Du hast am Anfang erzählt, du hast ja nochmal irgendwo Nasenaffen gesehen. War das dann auch dort oder wart ihr dann woanders?
Genau, wir sind dann von diesem Orang-Utan Sanctuary, ich glaube 2 Stunden mit dem Auto gefahren, Richtung Kinabatangan River, Richtung der Bootsstation von dieser Tour, die wir gebucht haben. Da sind wir dann wirklich diese 2 Stunden rein durch Palmölplantagen gefahren und sind dann zu dieser Bootsstation gekommen, wo wir dann abgeholt wurden. Und von dort sind wir dann mit dem Boot in die Lodge gefahren, die wir gebucht hatten. Also wir haben uns da dann, sage ich mal, ein bisschen was gegönnt. Man kann am Fluss jetzt auch bei Locals schlafen, man kann am Fluss auch in Homestays schlafen. Allerdings haben wir gesagt, okay, wir wollen dort das volle Erlebnis und haben uns dann vorab eine Flusssafari gebucht von 3 Tage und 2 Nächte, wo einfach alles inkludiert war, sowohl die, nennen wir es mal, Game Rides mit dem Boot und die Verpflegung sowie auch Übernachtung. Da waren wir dann in dieser Zukau Rainforest Lodge, was ich wirklich empfehlen kann, war wirklich toll dort. Und wir sind da am Nachmittag dann angekommen, hatten mal Mittagessen und dann ging es eigentlich gleich los aufs Boot. Man hat dann eine Bootsfahrt, wo man den Fluss entlang fährt, in einzelne Kanäle des Flusses reinfährt und im Endeffekt immer auf der Suche nach Wildtieren ist. Und das hat dann nicht lange gedauert. Wir sind dann einmal auf die andere Seite des Ufers gefahren und da waren dann, glaube ich, schon 2 Nasenaffenfamilien in den Bäumen direkt vor uns. Und da sind wir ihnen dann sozusagen näher gekommen und haben die wirklich beobachten können. Und ja, diese Flusssafari war für uns Tierliebhaber der absolute Wahnsinn. Dort alle Tiere in freier Wildbahn. Man fährt mit dem Boot dann so kleine Kanäle neben dem Fluss rein und beobachtet die Affen, also verschiedenste Makakenaffen, Nasenaffen. Die Vogelvielfalt ist der Wahnsinn. Also die Kingfisher, wenn die rumfliegen, ihr kennt das ja aus Afrika, man ist da einfach so baff und weiß gar nicht mehr, wo man hinschauen soll. Und da sind wir dann eben rein mit dem Boot, hatten dann auch das Glück, Krokodile, ein riesiges Krokodil zu sehen. Also wir waren fast Zeugen, wie das Krokodil einen Affen gerissen hat. Also es hat sich wirklich angeschlichen. Wir haben das beobachtet, wie diese Affenfamilie mit dem jetzt umgeht, dass dieses Krokodil sich nähert. Und haben das, glaube ich, über 20 Minuten beobachtet, wie dieses Krokodil immer wieder näher, dann wieder zurück, wieder näher. Also es war unglaublich, wirklich. Habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist für mich einfach das Schönste, die Natur so live mitzuerleben. Und da hatten wir gleich am ersten Tag dort Riesenglück und haben eben diese Tiererlebnisse gehabt.
Was habt ihr da noch alles so gesehen? Was konnte man da alles sehen? Also ihr habt Krokodile gesehen, ihr habt die Nasenaffen gesehen, Makaken, glaube ich, hattest du erzählt, viele Vögel. Gibt es sonst noch was euch da über den Weg gelaufen ist?
Genau,
oder also über die Bäume gesprungen ist.
Es gibt ja die sogenannte Borneo Big Five. Das ist der Orang-Utan, der Proboscis Monkey, also der Nasenaffe, der Pygmy-Elephant, die Zwergelefanten, die dort auch leben, der Rhinoceros-Hornbill und das Krokodil. Und wir haben von der Big Five, also die Orang-Utans gesehen, die Proboscis Monkeys und das Krokodil sowie den Rhinoceros-Hornbill. Also diesen Vogel mit dieser...
Ja, cool.
Ja.
Der hat 2 so Schnabel, ne?
Ja, genau. Und dort gibt es, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Arten der Hornbills. Die haben wir alle gesehen, also das war Wahnsinn. Weiß nicht, ob du das schon mal live miterlebt hast, wenn so ein Hornbill abhebt. Das ist auch so ein Geräusch. Das ist unglaublich.
Ich glaube, die sind halt deutlich größer als die Hornbills in Afrika, im Busch. Also, wenn du so ein Ground, also ich weiß nicht, so ein Groundhorn will, ne? Das ist so ein richtig Kraftakt, ja. Vom Boden zu kommen.
Die sind riesig. Und du siehst sie auch wirklich schon von der Ferne aus im Boot, an den Baumwipfeln oben sitzen. Also war Wahnsinn. Das Einzige, was wir leider dann nicht gesehen haben, waren die Zwergelefanten. Das, ja, wir haben zwar die Fußspuren gefunden und ab und zu kommen die dann zum Fluss runter, weil sie im Wasser trinken. Aber wir hatten leider kein Glück, die Elefanten zu sehen. Manchmal kommen die auch direkt zur Lodge. Beziehungsweise hinter der Lodge ist auch noch so ein Dschungelpfad, den man gehen kann. Da haben wir auch die Fußabdrücke gesehen, der Elefanten. Aber live konnten wir sie leider nicht sehen. Also weder am ersten noch am zweiten Tag. Am zweiten Tag hat man dann um 6 Uhr morgens auch wieder eine Bootsfahrt, wo man dann am Morgen sozusagen den Dschungel sieht, wie er erwacht. Das war auch unglaublich toll mitzuerleben. Vor allem die Affen schlafen alle am Baum dort in der Nähe. Weil sie uns erzählt haben, dass einige Affenarten dann, bevor sie irgendwie am Baum gefressen werden, die Chance haben, sofort in den Fluss zu springen, obwohl da ja dann die Krokodile warten. Und ja, die Affen, wir haben noch nie so viele Affen gesehen wie an diesem Kinabatangan River. Das war wirklich einmalig. Und die Nasenaffen, muss man sagen, wie die sich fortbewegen, auch in den Bäumen, ist unglaublich. Und das Lustige ist, die springen dann von Baum zu Baum, aber wirklich akrobatisch. Und die sind riesig. Und diese männlichen Nasenaffen, die sind wirklich groß. Und wenn sich der dann mal von einem Baum zum anderen darüber springt, es ist ein unglaubliches Schauspiel. 100-mal besser als jeder Film.
Ja, die erinnern mich immer an die Brüllaffen in Zentralamerika, so ein bisschen von der Art und Weise, wie sie sich bewegen und wie sie halt so agieren. So ein bisschen ähnlich. Ähnlichkeit gibt es da so ein bisschen.
Ja.
Für euch ging es ja dann weiter, wenn ich das richtig verstehe, ist das quasi auch so das Ende eurer Reise nach Semporna. Das ist ja quasi im Nordosten der Insel. Was habt ihr da gemacht?
Genau, wir sind dann mit dem Bus weiter nach Semporna gefahren und Semporna ist sozusagen der Ausgangspunkt für die vorgelagerten Inseln. Man sieht, dass die Philippinen da relativ weit an Borneo ranreichen und vor Semporna liegt so ein Archipel mit verschiedensten Inseln und einem wunderschönen Korallenriff. Es liegt dort auch einer der Top-Tauchspots der Welt, mit Sipadan Island. Und wie gesagt, das Korallenriff dort vor Ort wollten wir unbedingt sehen. Wir sind beide, sage ich mal, noch keine Taucher, aber ich habe schon länger geplant, den Tauchschein mal zu machen. Wir versuchen aber trotzdem immer zumindest mit Schnorchelausflügen die oberflächlichen Riffe zu sehen. Und wir sind dann nach Semporna gefahren, wobei ich sagen muss, Semporna ist jetzt eine Stadt, die ich nicht unbedingt empfehlen kann. Es ist halt einfach ein Ausgangspunkt. Und was man in dieser Region da oben dann dazu sagen muss, es sind unfassbar viele chinesische Touristen dort. Eigentlich nur. Also ich würde mir sogar sagen, 98% der Touristen da oben sind Chinesen. Weil, das wurde uns dann auch gesagt, in China diese Region dort als die Malediven Asiens, also die Malediven Südostasiens angeprangert werden und zu viel günstigeren Preisen man dort in etwa das Gleiche machen kann wie auf den Malediven in so speziellen Hotels auf den Inseln, wo da die Bungalows rausgehen und die Fische herschwimmen, schlafen kann und das alles irgendwie zu einem günstigeren Preis. Jetzt war es da oben natürlich, ja, also eine Ortschaft, die fast nur chinesische Touristen beheimatet, ist für uns Europäer nicht immer das Einfachste. Angefangen von etwas zu essen finden, angefangen sich zu verständigen, von der Lautstärke und. Jetzt haben wir dann versucht, das so schnell wie möglich irgendwie hinter uns zu bringen und haben dann so eine Inseltour gemacht und sind an einem Tag 3 Inseln abgefahren. Das waren, was kann man, also es gibt dort eine Insel, die heißt Pulau Bohei Dulang. Das ist wirklich Wahnsinn. Da kommt man hin. Es ist, glaube ich, wirklich wie auf den Malediven. Man kommt dort an, dann hat man die Möglichkeit, dass man dort auf eine Aussichtsplattform raufspaziert. Also nicht keine Plattform, sondern dass man da so einen Hike drauf macht, der dauert circa eine halbe bis dreiviertel Stunde durch den Dschungel. Und man kommt dann auf so einen Felsvorsprung, wo man einfach einen Wahnsinnsausblick hat. Also wirklich unfassbar. Da siehst du dann die Region, du siehst die Korallenriffe, du siehst dieses türkisblaue Wasser. Also wenn man da oben steht, wow, man glaubt es gar nicht, wenn man zuvor in dieser Stadt war, dass hier eine Stunde Bootsfahrt sowas Unfassbares, Schönes draußen liegt. Und von dort, von dieser Insel, sind wir dann weiter zu einem Korallenriff, wo wir dann 2 Stunden schnorcheln waren. Und also wir waren jetzt schon in Australien schnorcheln, in Panama, also in wirklich tollen Regionen, aber dort muss ich sagen, das war auch wirklich absolute Weltklasse von der Vielfalt der Korallen, von der Vielfalt der Fische. Also alles gesehen, von den Clownfischen über Rochen, über kleine Haie. Also, und das nur beim Schnorcheln. Also wir sind da wirklich nur so an der Klippe gewesen, haben dann den Drop gesehen, wo man jetzt theoretisch runtertauchen könnte. Und absolut genial.
Ja, also das ist total krass. Ich bin ja die ganze Zeit auf Google Maps, während du so erzählst, und war die ganze Zeit in der Standardansicht. Und als du jetzt gerade erzählt hast, dass es ja das Malediven der Chinesen ist, und ich hatte da nichts zu gefunden, und dann habe ich einfach im Nichts immer nur irgendwelche Namen von irgendwelche Resorts gefunden. In der Standardansicht, ne? Da war einfach nur im Blauen nichts. Und dann habe ich jetzt einfach mal in die Satellitenansicht gewechselt. Alter Falter, die haben ja da wirklich einfach nur die Hütten auf die Riffe gepackt. Und da ist ein Resort neben dem anderen. Nicht eine Insel oder so, sondern einfach auf dem Riff selbst.
Ja, und am Festland ziehen sie dort halt gerade diese typischen Betonklötze rauf. Uns wurde dann einfach gesagt, dass dort chinesische Reisegruppen vorrangig sind, weil das in China so beworben wird. Und ja, die Frage ist, wie das weitergeht mit dem Riff dort. Also wir haben natürlich auch selbst auf der dritten Insel, auf der wir dann waren, spannend dort in der Region ist vielleicht auch noch zu wissen, dass vor einigen Jahren dort Entführungen stattfanden, weil es Piraten in diesen vorgelagerten Inseln gibt, die von den Philippinen runterkommen. Und da gab es vor ein paar Jahren dann wirklich Probleme mit diesen Piraten. Es lebt nämlich vor St. Porna, ist so wie ein Slum ist es eigentlich, allerdings am Wasser. Und da leben Seenomaden, die weder zu den Philippinen noch zu Malaysia noch zu Indonesien gehören. Das sind eigentlich Staatenlose. Und das war auch wirklich der einzige Ort, wo wir auf Borneo Armut mitbekommen haben. In sage ich mal, schlimmerer Art und Weise. Also diese Seenomaden, die leben da wirklich auf so Holzhütten, die ins Wasser gebaut
sind.
Das sehe
ich gerade, ja. Ja.
Und die kommen auch wirklich dann zu den Booten und fragen um Geld, fragen um Essen. Und die sind da überall. Und es gibt, wie gesagt, in dieser Region auch Piraten, die vor ein paar Jahren da noch Entführungen durchgeführt haben, weshalb auch die Militärpräsenz dort doch etwas höher ist. Vor allem auch auf den Inseln, auf die man sich bewegt, ist immer irgendwie ein Stützpunkt vom Militär, die da oben sitzen mit einer riesen MG und den ganzen Tag auf dem Horizont raussehen, ob nicht irgendwo ein Boot kommt. Vor ein paar Jahren war da, glaube ich, nachts sogar noch Ausgangssperren und so weiter. Also es war jetzt, sage ich mal, nicht gefährlich, überhaupt nicht, weil so der große Tourismus dort ist, dass die malaysische Regierung sich da wirklich Mühe gibt, dass da nichts mehr passiert. Aber man sieht doch noch diese Auswirkungen, die diese Piraterie dort hinterlassen hat.
Ja, ist schon interessant. Also, aber es sieht schon auch alles sehr, sehr cool aus. Also die ganze, von oben zumindest.
Ja, es ist traumhaft. Also man muss das schon sagen, die Inseln dort und die Strände und das Korallenriff, das war wirklich traumhaft. Also das hat sich definitiv noch gelohnt, dass wir dahin sind.
Ja, eure Reise dürfte jetzt so langsam zu Ende sein. Wahrscheinlich ging es dann zurück nach Kuching und dann langsam dieser lange Rückflug. Wie lange wart ihr insgesamt für diese ganzen Orte unterwegs?
Also insgesamt waren wir 14 Tage auf Borneo. Also wir haben das...
Und
was
reicht
wir
das?
Jetzt, ja, das reicht aus meiner Sicht aus. Also man... Das Ding ist, es gibt natürlich auf Borneo noch die ein oder anderen Nationalparks, wie zum Beispiel das Danum Valley. Das hätten wir noch gerne gesehen. Das ist auch ein Dschungelgebiet dort, wo man die Möglichkeit hat, noch in einen wirklich, ich glaube, sie nennen es Primärdschungel, das ist einer der ältesten Dschungel der Welt, dort reinzugehen für ein paar Tage und dort auch Wanderungen zu machen. Man hat auch dort die Möglichkeit, dass die Orang-Utans zu sehen, oder das Tabin Wild Reserve ist auch so ein riesen Nationalpark im Nordosten, wo man die Chance hat, auch die Elefanten zu sehen. Allerdings muss ich schon dazu sagen, die Preise für die Nationalparks und die Übernachtungen dort sind sehr hoch. Für das, dass Borneo an sich jetzt nicht unbedingt so teuer war, muss ich sagen, was Essen gehen und Unterkünfte betrifft, waren diese Nationalparks und die Touren doch preisintensiv. Und wir hätten, wie
Was
gesagt,
heißt das genau?
also diese Tour, die wir da jetzt gemacht haben am Kinabatangan River, die hat dann pro Kopf schon um die 600 € gekostet für 3 Tage, 2 Nächte.
Okay, das ist dann für 3 Tage, 2 Nächte, ne?
Ja. Und dieses Danum Valley wäre noch mal teurer gewesen. Das war nämlich eigentlich noch so ein Ziel, das wir vorhatten. Nur wir haben dann gesagt, boah, das ist jetzt zu viel. Ich glaube, da waren wir dann schon irgendwo auf 800 € pro Kopf für 2 Tage, eine Nacht. Und das, muss ich ehrlich sagen, war dann
Ja.
einfach zu viel. Also man muss
Ja,
da,
das
ich kann,
verstehe ich. Also ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, was Preise angeht, weil ich halt aus Afrika auch was ganz anderes gewohnt bin. Also nach oben. Das Okavango-Delta ist ja wahnsinnig teuer, da bist du selten unter 1.000 € pro Tag, pro Nase. Aber ich finde halt eben zum Beispiel auch, eigentlich finde ich es ja gar nicht mal so schlecht, weil wir hier von wilden Tieren sprechen, wenn wir es zu günstig machen, wir natürlich den Zugriff oder Zutritt viel mehr Menschen gewähren, die diese Tiere dann wieder stören. Das ist immer so super schweres Thema, da eine gute Lösung zu finden, weil eigentlich sollten alle dieses Erlebnis mal haben, um halt eine Wertschätzung für diese Natur zu entwickeln. Und wenn man halt einfach so einen hohen Preis ansetzt, dann kann ihn einfach nicht jeder haben. Andererseits, ne? Weißt du, was ich meine?
ja, ich verstehe, verstehe. Es ist vor allem auch auf Borneo einfach, solange die malaysische Regierung hier sich nicht so einschaltet, dass diese Abholzung der Regenwälder eingeschränkt wird, muss es einfach diese Organisationen geben, wie auch die, wo wir da im Kinabatangan River waren, die sich da wirklich einsetzen, dass diese Gebiete zu Naturschutzgebieten umgewidmet werden und einfach den Tieren der letzte kleine Lebensraum, der ihnen noch übrig bleibt, zur Verfügung gestellt wird. Und wenn das in Form von hohen Preisen ist, kann ich es voll nachvollziehen. Und
Ja.
darum würde ich eben auch vorschlagen, wenn man wirklich eine Reise nach Borneo plant. Wir haben es doch eher spontan gemacht, aber wenn man, sage ich mal, alles sehen will, bedarf es doch einer bisschen Vorabplanung, vor allem was die Touren betrifft und damit auch die Kostenaufstellung für so eine Reise.
Ja. Ja, super. Fabian, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du uns mit nach Borneo mitgenommen hast. Sehr, sehr spannend. Zumindest der malaiische Teil Borneos. Da gibt es ja noch einen ganz großen, der größere übrigens auch noch, der indonesische Teil der Insel. Und dann gibt es noch das kleine Brunei. Aber vielen Dank, dass du uns in diesen Teil mitgenommen hast und dass du heute hier warst.
Danke, Sebastian, dass du Zeit für meine Geschichte hattest. Vielen, vielen Dank.
Liebe Grüße ins verschneite Salzburg. Bis bald.
Danke, ciao.
Tschüss. So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Fabian. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und weitere Infos zu der Reise findest du natürlich unter den Shownotes. Da haben wir dir einige Dinge verlinkt. Und genau, wenn du noch, wie gesagt, mehr Interesse an Borneo hast, mit dem Sarawak Tourism Board haben wir 4 grandiose Folgen zu den IBAN, zu den Baku-Nationalpark, über den wir ja auch hier in dieser Folge gesprochen haben, eine eigene Folge veröffentlicht und noch viel mehr über das Essen und mehr. Dazu mehr im Off the Path Daily, den findest du halt eben unter genau diesem Wort, also unter diesen Wörtern Off the Path Daily, einfach danach suchen und dann bekommst du jeden Werktag, Montag bis Freitag, so ab 4 Uhr morgens. tolle neue Inspiration. Das war's von meiner Seite aus. Bleibt gesund. Bis bald. Hier im Off the Path Weekly.